Kreativfunk.
11.43 Uhr. Es ist ein warmer Mittwochvormittag im Sommer. Ich sitze in der Linie 9 auf dem Weg zur Uni. Mit entspannter Indie-Pop-Mucke auf den Kopfhörern schweift mein Blick verloren aus dem Fenster. Die modernen Bürobauten, Supermärkte und Hotels auf der Kölner Cäcilienstraße fliegen an meinen Augen vorbei. Komme ich pünktlich? Viel Verspätung darf es auf jeden Fall jetzt nicht mehr werden. Wir fahren in die Gleise der Haltestelle Neumarkt ein. Die überdachten Wartebänke der Station drängen in mein Blickfeld. Und wie an so vielen anderen Morgen auch, zieht mich plötzlich ein Anblick aus meinen Gedanken. Menschen, die regungslos auf den Bänken liegen, manche mit dem Kopf tief in einer Kapuze vergraben, andere noch mit einer Lidl-Tüte in der Hand. Außerdem sind da Menschen, die wild gestikulierend nebeneinander vor den Bänken entlang torkeln, während sie eine Bierflasche in ihrer Hand jonglieren. Wieder andere sind unauffällig weiter hinten versteckt, während sie sich eine Crackpfeife anzünden. Die Bahn fährt weiter und die Menschen verschwinden aus meinem Blickfeld.
Also ich habe hier am Neumarkt schon alles erlebt, alles gesehen. Offener Konsum, es wird geraucht, gespritzt, alles gemacht, gedealt. Ist schon heftig.
Also dein Eindruck ist auch ein bisschen schlimmer geworden jetzt, die letzte Zeit?
Das letzte halbe, sagen wir mal wirklich nach dem Weihnachtsmarkt, ist das hier sehr, 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 sehr schlimm geworden.
Das ist Paolo. Er betreibt seit mittlerweile 25 Jahren einen Kiosk mitten auf dem Neumarkt. Nicht nur er meint, dass die Situation rund um den Drogenkonsum am Neumarkt, einem der zentralsten Plätze Kölns, sichtbarer geworden ist. Auch die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, sprach Anfang des Jahres in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger von einer zunehmenden Verwahrlosung der Stadt. Laut dem Eindruck von Kioskbetreiber Paolo hat sich die Anzahl der konsumierenden Menschen um seinen Laden herum zwar nicht erhöht, dafür wurde der Drogengebrauch sichtbarer, in aller Öffentlichkeit.
Vor 15, 20 Jahren war die Anzahl der Abhängigen hier viel, viel höher. Die haben versteckter konsumiert. Mittlerweile wird einfach gekauft, geraucht, Spritze noch weggeworfen, egal wo, egal an welchem Platz, ob an der Bahn, U-Bahn, Aufzüge. Ich meine, wenn eine Polizeikontrolle da war oder ist, dann ist auch mal ein bisschen ruhig. Aber wenn jetzt zum Beispiel nichts ist, dann mache ich auch schon mal früher zu, wenn mir das dann einfach zu gefährlich ist.
Doch wodurch kommt es zu dieser verstärkten Sichtbarkeit der Drogenszene in Köln? Was tut die Stadt? Und vor allem, wie kann sich die Situation verbessern? Diesen Fragen möchte ich auf den Grund gehen. Zuerst möchte ich mit jemandem sprechen, der selbst in der Szene aktiv ist oder war. Wie sieht die Lebensrealität aus als Person, die Drogen konsumiert? Doch es ist gar nicht so leicht, da jemanden zu finden. Ich habe während meiner Recherche über 5 Institutionen versucht, eine Person zu finden, die aktuell konsumiert und mit mir über ihre Erfahrungen sprechen möchte. Nach Dutzenden weiteren hin und her geschickten Mails finde ich leider niemanden für ein Interview. Eine Person äußert sogar Interesse. Ein paar Tage später soll die weitere Planung des Interviews stattfinden, doch die Person erscheint nicht. Etwas später finde ich dann doch eine Gesprächspartnerin. Claudia Schieren ist Geschäftsführerin des Drogenselbsthilfevereins Vision E.V. aus Köln-Kalk. Auch Bina aus dem Team ist bei dem Gespräch mit dabei. Claudia und Bina haben beide selbst Erfahrungen mit dem Konsum und der Abhängigkeit von harten Drogen gemacht. Sie selbst wollen jedoch den Begriff Abhängigkeit vermeiden, so erzählen sie mir.
Hallo Claudia, hallo Bina.
Hallo Daniel. Hi.
Ihr habt beide selber Konsumerfahrungen in der Vergangenheit. Könnt ihr kurz zusammengefasst umreißen, wie fühlt sich das Gefühl an, von einer Droge abhängig zu sein?
Also ich habe relativ früh angefangen zu konsumieren, mit 13 ungefähr, und mich einmal quer durchprobiert. Also gab es sowohl Phasen in meinem Leben, in denen es Genusskonsum war, gab auch Phasen, da war ich durchaus genötigt, öfter mal loszugehen und mich zu versorgen, und das ist natürlich anstrengend auch.
Was bei dir?
Also ich würde mal sagen, ähnlich tatsächlich. Gab durchaus Phasen oder lange Phasen auch, wo ich eine richtig körperliche Abhängigkeit, sage ich jetzt mal, benutze das Wort trotzdem, hatte und verschiedene Versuche unternommen habe, die auch, ich sag mal, loszuwerden. Ne? Also was man da so macht, damals, ist ja schon eine ganze Weile her, war halt klassisch Entgiftung, Therapie, andere Möglichkeiten gab es halt nicht. Und von außen wurde einem ja immer, ich sag mal, so ein bisschen vorgeschrieben, welchen Weg du jetzt zu gehen hast. Ne? Also gehst du zur Drogenberatung, da blieb einfach nur der Weg clean werden. Das habe ich viele, viele Jahre versucht, hat aber nie funktioniert auf Dauer, bis ich dann irgendwann für mich festgestellt habe, ich will oder kann gar nicht clean leben und muss einen anderen Weg gehen. Und wenn man einigermaßen gut versorgt ist, ist man auch durchaus in der Lage zu arbeiten und ganz normales, in Anführungsstrichen, Leben zu leben.
Gibt es, ich sage es immer vorsichtig, gab es so eine Art Zeitpunkt im Leben, den ihr so als Auslöser, sage ich mal, bezeichnen würdet, wo ihr angefangen habt? Oder war es einfach Interesse? Gab es da sowas? Oder habt ihr da so einen Zeitpunkt, den ihr irgendwie da herausstellen könnt?
Also ich für mich keinen festen Zeitpunkt in dem Sinne oder eine Ursache, was ja häufig angenommen wird. Ich war einfach schon immer ein wahnsinnig interessierter Mensch, hatte relativ früh Kontakt so in der Clique, die haben auch schon konsumiert und ich war immer so ein bisschen dieser, ich will das fühlen Mensch. Also ich habe gefragt, wie funktioniert das, wie fühlt sich das an, habe mir das erklären lassen, aber dann wollte ich das selber fühlen, weil sonst weiß ich es ja nicht.
Bei mir war es tatsächlich Neugier, ne? Also ähnlich wie bei dir auch, Bina. Angefangen hat das Ganze mit Alkohol. Ich glaube, das macht jeder Jugendliche oder jeder Mensch oder fast jeder durch. Mit 12 den ersten Alkohol getrunken und mich dann so abgeschossen, dass man eigentlich schon gar nicht mehr sagen kann, das war ein schöner Rausch oder so. Ne? Kennst du wahrscheinlich selber auch. Und das hat sich dann immer mehr gesteigert. Irgendwann war Alkohol eklig und dann kam das Nächste und wurde ausprobiert. Ja, und beim Heroin bin ich dann letztendlich geblieben. Anstrengend ist und war die Stigmatisierung, der Umgang von der Gesellschaft mit den Menschen, die Drogen konsumieren. Weil das in unseren Köpfen ja so drin ist, das ist was Schlechtes, du kriminalisierst dich, du bist nicht lebensfähig, du bist einfach schlecht, du hast ein schlechtes Verhalten. Bei Ämtern, wenn man zum Amt geht und bekannt ist, dass du Konsument bist, dann wirst du einfach nicht immer, aber sehr häufig scheiße behandelt, ne? Also dir wird automatisch immer alles unterstellt, was man so im klassischen Bild von drogengebrauchenden Menschen hat. Und das ist super anstrengend, dem auch immer was entgegenzuhalten, im Grunde genommen das zu verbergen, weil man will ja nicht stigmatisiert werden und all diese Sachen. Also verberge ich erstmal das, was ich eigentlich mache. Und das ist praktisch ein Doppelleben. Das habe ich lange, lange Jahre geführt. Und das ist scheiße. Mhm.
Ja. Also ich würde das wirklich ganz gerne nochmal unterstreichen. Ein großes Problem am Cleanwerden ist oder sein kann, dass es irgendjemand gibt, der dir eine Vorgabe macht, wie der Weg sein soll. Und keiner fragt dich, wie denn du dir den Weg vorstellst. Und es ist ja wie in allem im Leben, ne? Also wenn ich selber keine Idee davon habe, sondern das nur auferlegt bekomme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, deutlich geringer. Und was Claudia eben sagte, dieses Doppelleben, das ist wirklich unfassbar anstrengend. Und du kannst letzten Endes, wenn du, also angenommen, du hast Familie oder einen Job, du kannst das nicht aufmachen, weil dann bist du alles los. Also man ist so unter Druck deswegen und auch das sind Gründe, warum man sich keine Hilfe holt, aus der Angst, was die Konsequenzen sind.
So sind also laut Claudia und Bina unter anderem Stigmatisierung und eine oftmals zu wenig auf die Bedürfnisse der Drogengebrauchenden abgestimmte Therapie Probleme für Konsumierende. Genau da setzt auch Vision E.V. an. Der Verein verfolgt einen akzeptierenden Ansatz, bei dem aus Drogenhilfe Drogenselbsthilfe wird und somit den Fokus darauf legt, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, um ihnen auf Augenhöhe zu helfen. Im Verein arbeiten sowohl Fachkräfte als auch Menschen mit Konsumerfahrungen wie Claudia und Bina, gemeinsam auf gleicher Ebene. Auf dem Gelände von Vision gibt es einen Kontaktladen, in den die Menschen kommen können und in dem unterschiedliche Angebote zur Verfügung gestellt werden.
Wir kochen jeden Tag selbst frisch. Es gibt morgens Backwerk, also ein Frühstücksangebot, das ist kostenfrei zur Verfügung. Wir haben Duschen, klar, generell Sanitäranlagen, eine Tafelausgabe, Freizeitangebot, mobiler medizinischer Dienst kommt hier zweimal die Woche für Menschen, die eben keine Arztpraxis aufsuchen möchten oder können.
Außerdem gehören zu den Angeboten von Vision die Bereitstellung von sauberen Spritzen, psychosoziale Begleitung bei Substitutionsbehandlungen, ambulante Eingliederungshilfe und Streetwork. Zwei MitarbeiterInnen von Vision sind im Rahmen des Streetworks auch für das sogenannte aufsuchende Suchtclearing, abgekürzt ASC, in Köln unterwegs. Doch was ist das eigentlich? Damit spreche ich mit Stefan Lehmann vom Gesundheitsamt der Stadt Köln. Er koordiniert das ASC.
Guten Tag, Herr Lehmann.
Guten Tag.
Sie koordinieren das aufsuchende Suchtclearing in Köln, eine zentrale Maßnahme bei der Drogenhilfe. Drogenkonsumräume sind ja auch ein Teil von diesem Maßnahmenpaket, was die Stadt Köln unternimmt, um entgegenzuwirken, diesem Drogenproblem, was die Stadt Köln ja unter anderem auch hat. Was passiert dort genau? Was sind Drogenkonsumräume? Wie kann man sich das vorstellen für Leute, die davon vielleicht noch nichts gehört haben?
Genau, ich spreche jetzt mal über den Drogenkonsumraum Neumarkt. Das ist ja unsere Einrichtung. Der befindet sich in kommunaler Trägerschaft im Gebäude des Gesundheitsamtes. Der Zugang ist über die Lungengasse. Die Einrichtung besteht aus zwei Konsumräumen, 6 Plätze für den inhalativen und 6 Plätze für den intravenösen Konsum. Die sind integriert oder eingebettet in einen Kontaktladen für drogengebrauchende Menschen, wo man sich aufhalten kann, essen, ausruhen, trinken, die Toilette nutzen kann, sich mal waschen kann. Genau, die Klientinnen und Klienten bringen natürlich ihre selbst erworbenen Substanzen mit und können dann unter geschützter Aufsicht durch medizinische Fachkräfte ihre Substanzen konsumieren in den Räumen und erhalten dann durch Sozialarbeitende Beratung und Vermittlung zu allen möglichen Themen, die sie mitbringen.
Und wie werden diese Räume angenommen? Also gibt es da irgendwie schon Rückmeldung oder einen größeren Zeitraum, von dem Sie so ein bisschen Rezensionen bekommen haben? Wie wird das Ganze angenommen? Wie funktioniert das?
Wir brauchten keine Werbung zu machen. Die Klientinnen und Klienten haben ja uns im Streetwork immer wieder haben immer wieder nachgefragt, wann öffnet endlich der Drogenkonsumraum? Die Klienten waren sofort da und haben es genutzt. Wir sind sehr gut ausgelastet.
Gibt es da mal so eine Zahl für, wie man sich das vorstellen kann? Wie viele kommen da am Tag? Also wie viele BesucherInnen hat so ein Drogenkonsumraum jetzt zum Beispiel am Neumarkt jetzt täglich? Kann man sich das irgendwie so grundsätzlich vorstellen oder variiert das sehr stark?
Das variiert sehr stark. Das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Ein Faktor ist, wann gab es Geld? Also Monatsanfang, Monatsanfang ist immer so eine Zeit. Wie stark ist die Polizeipräsenz oder die Repression oder die Verdrängung? Dann hängt es auch von der Wetterlage ab. Dann hängt es natürlich auch davon ab, welche Dealer vor Ort sind. Aber mal so eine Hausnummer, die aber auch variiert. Als diese massive Verdrängung noch nicht stattgefunden hat, hatten wir bis zu 400 Besuchern am Tag, aufgeteilt auf 100, 120, 130 verschiedene Menschen und bis zu 300 Konsumvorgängen. Es kann sogar sein, dass es auch schon mal mehr waren. Und das variiert natürlich, aber das ist schon eine extrem gute Auslastung.
Auf der Webseite der Stadt Köln wird die zentrale Aufgabe des ASCs mit die Vermittlung von drogenabhängigen Menschen in das bestehende Kölner Suchthilfesystem formuliert. Doch was heißt das eigentlich genau?
Sie können sich das wirklich so vorstellen, wir gehen hin und fragen einfach. Wenn Sie uns nicht kennen, stellen wir uns kurz vor. Ganz, ganz neutral, wertschätzend, respektvoll, auf Augenhöhe. Ne? Wir gucken nicht auf die Menschen, wir knien uns hin oder wir versuchen schon eine Gesprächsatmosphäre hinzubekommen, dass sie auch merken, dass wir sie respektieren und auch wertschätzen. Und wenn wir merken, heute ist einfach kein guter Tag, weil vielleicht vorher irgendwas gewesen ist, dann kommen wir halt am nächsten Tag wieder. Und wenn dann nicht, dann am nächsten Tag oder nächste Woche. Und wir nehmen immer wieder Kontakt auf und in der Regel ist das so, dass die Menschen schon mit uns sprechen.
Ich beziehungsweise auch aus meinem Umkreis und aus vielen Ecken Kölns habe ich aktuell zumindest ein bisschen das, was jetzt nicht mit Zahlen belegt ist, aber den subjektiven Eindruck, dass viele das Gefühl haben, okay, die Situation und das Elend auf der Straße wird irgendwie mehr und es nimmt irgendwie zu. Ist das auch Ihr eigener Eindruck oder ja, was können Sie dazu sagen?
In der Frage taucht ja der Begriff von mehr auf. Ich würde eher auf das subjektive Empfinden eingehen. Das sehen wir auch. Es hat sich verändert. Es ist aus unserer Sicht nicht deutlich mehr geworden. Es hat sich aber wirklich stark verändert. Und das hat ganz viele Gründe. Einmal, wenn man an früher denkt oder noch vor ein paar Jahren, gab es Orte, wo drogengebrauchte Menschen sich zurückgezogen haben und dort konsumiert haben. Die wurden aber aufgrund von Beschwerdelagen oder was auch immer, wurden die so umgestaltet, sage ich mal, dass sie nicht mehr genutzt worden sind. Der andere Grund ist, das, was wir deutlich mitbekommen, auch in unserer alltäglichen Arbeit, der Wandel des Konsummusters. Früher war es so, dass Heroin die dominante Substanz war, die konsumiert worden ist. Das hat sich mit den Jahren gewandelt. Das haben Sie auch wahrscheinlich auch mitbekommen. Crack ist sehr dominant in der Presse, auch in der Szene überall ist Crack im Gespräch. Und das hat ganz viele Folgen. Eine Folge ist ein hohes Aggressionspotenzial, ein Getriebensein, eine sehr extrem verschnellte Verwahrlosung und Verelendung. Und das ist das, was alle Menschen, die durch Köln laufen, ja an den entsprechenden Stellen auch sehen.
Da entsteht ja dann oft auch das, was vielleicht gar nicht stimmt, was Sie mir jetzt schon im Gegenteil bewiesen haben. Die Stadt Köln, die macht nichts, da passiert nichts, oder die Maßnahmen, oder aber die funktionieren einfach nicht, die Maßnahmen, die gemacht werden. Was können Sie dem dann entgegen, wenn Sie jetzt die Leute explizit ansprechen würden, die sowas sagen?
Also ich glaube, was hier wirklich gut läuft, ist die Vernetzung. Köln hat ein sehr ausdifferenziertes Hilfesystem, wo der Drogenkonsumraum und das ASC ja dazugehören. Was wir aber nicht können, es sind soziale, grundsätzlich gesellschaftliche Probleme lösen. Das ist auch nicht unser Job. Wir bieten individuelle Hilfeleistung an. Das heißt, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, um da mal ein Bild zu benutzen. Und was wir auch nicht ändern können, ist, dass es eine Drogenkriminalität ist, dass das so ist, wie es ist, und die Gesetzeslage ist auch, wie sie ist. Und daran können wir jetzt erstmal nichts ändern. Über verschiedene Formate, Gremien, Austausch mit anderen diskutieren wir das natürlich, entweder in Köln, in NRW oder auch bundesweit. Aber das sind gesellschaftliche Themen, wo die Politik auch Stellung zu beziehen muss, wo wir Informationen liefern können, wenn es gewünscht ist.
In Zürich beispielsweise findet der Handel von illegalen Drogen zum Beispiel auch innerhalb der Konsumräume statt. Damit können zum Beispiel dann öffentliche Plätze mehr entlastet werden. Wie schätzen Sie das ein? Ist das auch für Köln zum Beispiel eine Option, oder wie schätzen Sie das ein, auch wenn Sie es am Ende nicht entscheiden?
Ich würde mir das wünschen, weil was nicht im öffentlichen Raum stattfindet, sondern bei uns, entlastet den öffentlichen Raum. Aber wir haben eine Gesetzgebung. Das eine sind Bundesgesetze, dann haben wir Landesgesetze. Und das sind, also was ich damit sagen will, es sind verschiedene Ebenen, an die man ran muss. Wir unterliegen Bundesgesetzen und einer Landesverordnung, und da muss man halt dann in Diskussion gehen. Aber die werden auf andere Ebene, soweit ich das weiß, aber auch schon geführt. Aber auch das ist nur ein ganz kleiner Teil, und ich möchte einfach Erwartungshaltungen ein bisschen dämpfen, weil oft wird gesagt, wenn wir das machen, dann ändert sich alles. Aber das ist doch sehr komplexer, als man glaubt.
Über dieses Interview hinaus habe ich die Stadt Köln per Mail außerdem noch mit der Tatsache konfrontiert, dass es nach wie vor kein 24-Stunden-Angebot für Drogengebrauchende gibt. Zwischen 23 und 8 Uhr morgens haben die Drogenkonsumräume in Köln geschlossen. Dazu schreibt die Stadt: Die Öffnungszeiten der Drogenkonsumräume am Neumarkt und am Hauptbahnhof sind an den Zeiten ausgerichtet, an denen eine hohe Frequentierung der öffentlichen Plätze sowohl durch Konsumierende als auch durch andere Personengruppen stattfindet. Auf meine Frage hin, ob nicht zumindest versetzte Öffnungszeiten der verschiedenen Räume eine Option sind, schreibt die Stadt Köln: Ein Konzept versetzter Öffnungszeiten von Drogenkonsumräumen an unterschiedlichen Orten in Köln würde voraussichtlich nicht zu einer Verbesserung der Situation beitragen. So konnte beispielsweise während baulich bedingter Schließung eines Raumes keine Verlagerung des Konsumgeschehens zum anderen Raum beobachtet werden. Claudia und Bina von Vision erzählen mir im Interview, dass sie es jedoch für sehr sinnvoll halten würden, ein 24-Stunden-Angebot zu schaffen, sodass jede Person zu jeder Zeit Hilfe in Anspruch nehmen kann. In anderen Städten funktioniere das sehr gut. Auch ein Drogenkonsumraum in Kalk ist nun schon seit 3 Jahren in konkreterer Planung, ist jedoch bis heute, Stand Mai 2025, nicht eröffnet. Was nehme ich nun aus meiner Recherche und den Gesprächen, die ich geführt habe, mit? Erstmal, dass der häufig auch in mir selbst aufkommende Eindruck: Warum tut die Stadt Köln nichts? Wieso verkommt unsere Stadt so? Etwas täuscht. Die Stadt tut sehr wohl etwas. Mit Streetwork, Drogenkonsumräumen und Drogenselbsthilfeangeboten wie Vision wird den Menschen geholfen, die von den gesellschaftlichen Entwicklungen rund um die Abhängigkeit von sich stärker verbreitenden Drogen wie Crack betroffen sind. Trotzdem muss natürlich geschaut werden, ob zum Beispiel durch ausgeweitete Öffnungszeiten und Hilfsangebote oder auch einer Entkriminalisierung von Handel in den Konsumräumen, wie in Zürich, nicht mögliche Optionen zu einer Verbesserung der Lage in Köln sind. Doch das sind teils einfach Dinge, die nicht von der Stadt Köln, sondern auf genereller politischer Ebene entschieden werden müssen. In den Gesprächen, die ich mit Stefan Lehmann und Bina geführt habe, habe ich die beiden noch gefragt, ob es irgendetwas gibt, was sie sich von der Gesellschaft wünschen.
Dass wir die Menschen als Menschen betrachten, klingt jetzt sehr pathetisch. Es sind aber Menschen, die schwerst krank sind. In der Regel neben der Sucht noch weitere schwerste psychiatrische Erkrankungen und auch schwerste somatische Erkrankungen. Das bedeutet nicht, dass ich Straftaten verharmlose. Ich möchte aber sensibilisieren für Einzelschicksale.
Einfach wieder ein bisschen mehr Menschlichkeit und Empathie. Und selbst wenn es so ist, dass zum Beispiel Personen bei mir im Hauseingang sitzen und, keine Ahnung, ich mich eben dran störe, weil ich keine Berührungspunkte habe, warum auch immer, Also einfach erstmal freundlich ansprechen, denn in der Regel funktioniert das. Also in der Regel sagen die dann, oh sorry oder ne, Moment, und dann gehen die auch. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber die gibt es egal, unter Drogengebrauchenden oder Nichtgebrauchenden, unter allen Menschen.
Jeder Mensch hat sein Schicksal und keiner hat sich das freiwillig ausgesucht. Was ich mir wünschen würde, dass wir unser Wording überdenken, wenn wir über Menschen sprechen und vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und nicht jeden Menschen stigmatisieren, sondern einfach überlegen, könnte ich da nicht auch in so einer Situation sein und was würde ich mir wünschen?